Herzlich willkommen bei Essenz für Soa. Hier ist Heike und mit meinem Talkgast heute habe ich ein großes Problem, denn wir haben so viel zu bereden, denn dieser Mann hat eine irre inhaltliche Bandbreite, was er alles spielen kann auf der Klaviatur des der Wissenschaft, dass ich heute so einen Auszug daraus mache, was er alles sagen kann. Und an meiner Seite ist niemand geringerer als Privatdozent Dr. Stefan Barth. Herzlich willkommen, Stefan. Schön, dass du dir Zeit nimmst.
Ja, hallo Heike, und du übertreibst mal wieder. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Ich übertreibe nicht und das weißt du ganz genau, denn wir haben uns jetzt schon mehrfach getroffen, sage ich mal. Unsere Wege haben sich gekreuzt, meistens auf Einweihungen von entweder einer Fachkollegin von mir in München, natürlich Professor Ingo Frohböse in Köln. Fortbildungen machst du, so viel Verschiedenes. Und ich freue mich wirklich sehr, dass wir heute diesen Termin gemeinsam haben, denn wir wollen eintauchen in ganz viele verschiedene Themen von dir. Bevor wir das aber allerdings machen, Stefan, kommt immer eine Frage zu Beginn dieses Podcasts. Es ist ja der Snack und Snack. Was dir als Lieblingssnack als erstes und so richtig, richtig lieb ist?
Tatsächlich der Apfel, sicher auch so ein bisschen bedingt durch die Forschungsarbeit, die ich auch machen durfte über viele Jahre in der Ernährungsforschung. Tatsächlich begleitet mich der Apfel schon mal ein ganzes Leben lang in ganz unterschiedlichen Rollen. Und das ist tatsächlich mein Lieblingssnack. Auch und gerade wenn ich viel unterwegs bin, deutlich einfacher zu transportieren als eine Banane. Das weiß jeder, wenn man mal in den Rucksack dann geguckt hat und die Banane gefunden hat. Und es schmeckt mir einfach.
Jetzt gibt es ja bei der bunten Welt der Äpfel ganz, ganz viele. Und wir können, wenn du schon so viel Forschung betrieben hast, wahrscheinlich auch eine Sorte ausmachen oder Eigenschaften eines Apfels, die dir besonders lieb sind.
Das ist tatsächlich eine sehr alte Apfelsorte, die sich Ripston Pepping nennt, wo ich vor vielen Jahren das Glück hatte, diesen Apfelbaum hier in den badischen Streuobstwiesen durch Zufall gefunden zu haben und in diesen eher unansehnlichen kleinen Apfel reingebissen habe und es wirklich eine Geschmacksexplosion war. Und einige Zeit später war ich in Hamburg auf der Europom, wo die ganzen Apfelexperten aus Europa zusammenkommen. Und da waren auch sogenannte Pomologen am Start, die Äpfelsorten bestimmen konnten aus dem Geschmack, aus der Form der Kerne, des Kerngehäuses und vom äußeren Aussehen. Und da hat mir ein Pomologe aus Kassel tatsächlich geflüstert: Herr Barth, Sie glücklicher, das ist ein Ripston Pepping. Und seitdem weiß ich, meine Lieblingssorte hat tatsächlich einen Namen, nämlich Ripston Pepping, ist so aus dem frühen 17., nee, 18. Jahrhundert, 1700 ein bisschen, in Yorkshire das erste Mal beschrieben worden. Und der Vater oder die Mutter des Cox Orange, also der hat sich auch weiter vererbt in die aktuelle Zeit. Und mein echter Geheimtipp, also wenn man da mal drankommt, eine geniale Apfelsorte.
Und nun, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wissen Sie und ihr, dass ich nicht zu viel verraten habe, dass dieser Mann einfach überall immer sehr gut Bescheid weiß. Und lieber Stefan, ich übertreibe nicht. Sag mir doch bitte, was dir so gar nicht in die Tüte kommt.
Gar nicht in die Tüte kommt tatsächlich etwas, was ich A, nicht kenne. Also es gibt ja immer mehr sogenannte Superfood, die wie so eine Sau durchs Dorf der Gesundheitsmärkte getrieben werden. Es werden ja immer mehr. Und da bin ich eher kritisch. Also ich mag auch exotische Lebensmittel, aber wenn die schon auf den ersten Blick komisch zusammengesetzt sind, komplexe Rezepturen auch haben, angeblich ewig jung und schön halten, da lasse ich erstmal die Finger von und gucke dann schon mit der Brille des Toxikologen auch drauf und nicht selten finde ich da auch sehr schnell ein Haar in der Suppe. Also ich bin eher so der Traditionelle, der auch die normalen Lebensmittel gerne auch saisonal und regional einkauft und da bin ich hier am Oberrhein natürlich mit dem Apfel, auch mit der Walnuss sehr gut aufgestellt und die liebe ich und alles, was so sehr convenient und sehr teuer und sehr schrill beworben, daherkommt, da bin ich eher kritisch.
Stefan, du lässt es jetzt schon sehr, sehr deutlich erscheinen. Und ich möchte jetzt eigentlich sagen, warum du so viel Kompetenz hast. Du bist promoviert in der Medizin, hast dich damit also mit der Gesundheit auseinandergesetzt. Du hast später habilitiert in der Toxikologie, hast dich also mit dem
Ja.
Üblen auseinandergesetzt. Hast
Das
dann
stimmt.
im Max-Rubner-Institut Präventionsfforschung gemacht, Schwerpunkt Ernährung. Wir hören es natürlich schon raus, dass du da ganz viel Ahnung hast. Du bist aber auch noch Blogger. Wer auf deine Website geht, wir werden sie verlinken, weiß, was für tolle Texte du schreibst. Du bist einer in den Top Voices von LinkedIn, muss man sagen. Das heißt, wenn man dir folgen möchte, Dr. Stefan Barth, da lässt du das PD weg. Dr. Stefan
Ja.
Barth, einfach folgen. Da bist du Top Voice. Du hast grandiose, und da übertreibe ich nicht, grandiose Postings, die wirklich die Dinge auf den Punkt bringen und das immer mit einem kleinen Augenzwinkern dabei.
Dankeschön.
Dir wird dir, ja, jetzt, ich bin noch nicht ganz am Ende, denn dir ist das auch noch wichtig, dass das Ganze, und da bist du jetzt in einer Gruppe mit zusammen mit anderen Content-Creatern, wo es dir um die Qualität in den sozialen Medien geht, in Charge. Das heißt, da setzt ihr jetzt
Genau.
neue Qualitätsstandards auf und das ist sehr, sehr wichtig, weil gerade in den sozialen Medien ist ja jeder Quatsch zu finden. Und ganz zum Schluss, und darüber wollen wir heute auch noch sprechen, bist du jetzt auch noch Autor, also zum Erstautor geworden im Styria Verlag. Dein Buch kommt am 1. Juni raus. Wir werden nachher natürlich noch drüber sprechen. Worüber ich heute mit dir zwei Dinge besprechen möchte und worauf sich jetzt alle freuen dürfen, ist einmal Nahrungsergänzungsmittel, denn das ist ja auch so eine bunte Welt in den sozialen Medien, wo es viel, viel, viel zu ordnen gilt. Und da werde ich dich, ja, Gott sei Dank um Rat und Tat bitten können,
Sehr gerne.
was du dazu sagen hast. Vielleicht das Letzte, was du tatsächlich auch noch machst, ist, du bist öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für die Risikobewertung von Nahrungsergänzungsmitteln. Last but not least, hast du
Genau.
aber auch noch eine tolle Familie, die dich bei all dem unterstützt. Du hast eine tolle Frau, wie du sagst. Du hast drei wunderbare Kinder, spielst Basketball, fährst Fahrrad und jetzt wollen wir so richtig einsteigen. Bist du bereit?
Sehr gerne, ich bin bereit, Heike.
Stefan, du bist Mediziner geworden. War das immer dein Weg? Wie ist der verlaufen hin zur Medizin?
Also es war nicht immer mein Weg, Arzt zu werden, sondern es war immer mein Weg, mich für Gesundheit zu interessieren. Also mich hat tatsächlich die Frage sehr früh beschäftigt, wie überhaupt Gesundheit entsteht und welche Einflussfaktoren wichtig sind, um Gesundheit zu erhalten. Und da spreche ich nicht nur von der inneren Haltung, von dem, was uns die Biologie auch als Wunderwerk des menschlichen Organismus geschenkt hat, sondern ich spreche auch von äußeren Einflussfaktoren und von dem, was wir subsumieren unter Lebensstil und Umwelt. Weil die Menschen sind ja kein geschlossenes System, da sage ich nichts Neues. Und die Wissenschaft hat auch immer mehr Erkenntnisse, gerade in den letzten 20 Jahren, ja, erforscht und herausgefunden, die bestätigen, wie durchlässig Signale aus der Umwelt, aus dem Lebensstil tatsächlich bis tief in die Zellen reinkommen. Und das hat mich immer gekickt. Also ich hatte einige Mentoren. Mein Großvater war mein Held der Kindheit, der schon sehr naturwissenschaftlich auch orientiert war. Und wie das so ist, das sind dann so im Prägefenster der Kindheit sind das so Erlebnisse, die dann schon insgeheim Weichen gestellt haben. Und das Thema Gesundheit hat mich immer gekickt und nicht das Ziel, Arzt zu werden.
Hat dein Großvater dich in Sachen Lebensstil gekickt und gekriegt oder war der auch Mediziner oder wie hat der das gemacht, dass du dich für dieses Thema Gesundheit als junger Bursche schon interessierst oder das Leben interessierst?
Also er war kein Mediziner, aber er war sehr naturorientiert und hat mir sehr viele Zusammenhänge auch erklären können. Und gerade diese komplexen Zusammenhänge zu verstehen, ist eine ganz wichtige Grundlage, Gesundheit als Ergebnis des Systems Mensch auch zu verstehen. Und er hat mir tatsächlich dabei geholfen oder so die ersten Impulse gegeben, zu verstehen, dass wir als Mensch nicht aus zufällig zusammengestöpselten Organen bestehen, sondern letztlich ein Netzwerk aus Netzwerken sind und auch als System Teil der Umwelt und unserer Lebenswelten letztlich sind. Und das ist so eine Prägephase von Hause aus. Er war Bundesbahnbeamter, hat als Bauingenieur einige Bahnhöfe der Republik mitgestaltet, den Bahnhof Zoo in einer wichtigen Bauphase mitgebaut. Da gehe ich auch immer hin, wenn ich in Berlin bin und verneige mich dann insgeheim vor meinem Großvater. Aber das hat ihn nicht gehindert daran, sich wirklich sehr systemisch mit dem Thema Natur und Mensch als Teil der Natur zu beschäftigen.
Ich finde, das ist eine ganz schöne Analogie. Bahnhöfe haben wir ja in unserem Körper auch ganz viele, wo was ankommt und wegfährt und abtransportiert wird und
Und
Gleise
nicht immer
hier.
pünktlich, oder?
Auch das und Weichen gestellt werden müssen in die eine oder in die
Ja, das
andere
stimmt.
Richtung. Also eigentlich ist das
Ja.
ganz, ganz schön. Dann
Ja.
kam ja für dich auch noch die Habilitation in der Toxikologie
Ja.
dazu. Wie kam es
Ja.
dazu?
Es kam tatsächlich auch über die Begegnung des Mentors, bei dem ich dann letztlich auch mein Debütat bekommen habe. Professor Pablo Steinberg ist im Bereich der Ernährungsforschung, jetzt mal auf die Zuhörenden geschaut, vielleicht der ein oder anderen auch ein Begriff. Zuletzt Präsident des Max-Hubner-Institutes, und den habe ich tatsächlich als sehr junger Wissenschaftler auch kennengelernt, weil er im Evaluierungsteam eines ja, großen Forschungsnetzwerkes dann auch in mein Labor reingestiefelt ist und viele Fragen gestellt hat. Und it's all about people. Also solche Weichen sind dann auch bedingt durch Menschen. Und irgendwann habe ich ihn gefragt, als ich klar gesehen habe, ich brauche auch so das Böse, was schlechten Einfluss auf die Gesundheit hat. Da brauche ich noch ein zweites Standbein. Und er hat direkt gesagt, Stefan, das machen wir gerne. Und tatsächlich ist der Apfel auch der Hauptdarsteller meiner Habilitationsarbeit geworden, in dem Sinne, dass er viele Inhaltsstoffe beinhaltet, die das Böse, was aus der Umwelt unsere Gesundheit zu Krankheit machen kann, verhindert oder reduzieren kann.
Das macht
Und
jetzt
das ist,
neugierig. Das macht jetzt aber
ja.
neugierig. Ich muss dir ins Wort fallen. Das macht neugierig, weil der Apfel, also das Böse des Apfels, fällt mir jetzt erstmal nicht ein, was das Böse im Apfel sein
Nee.
könnte. Außer wenn man vielleicht biblisch guckt mit der Verführung. Aber
Ja, die Frauen wieder. Nee,
das
das
wollen wir
habe ich
heute
nicht
aussparen.
gemeint. Nee. Aber um das klarzustellen, Heike, es ist nicht das Böse aus dem Apfel, sondern die Toxine, die aus anderen Bereichen auf unseren Körper ein wirken und da eben der Apfel mit seinem Inhaltsstoffspektrum, was dem eben etwas entgegensetzen kann. Weil ob Gesundheit bleibt oder Krankheit entsteht, das ist ja ein Wechselspiel oder das Ergebnis des Wechselspiels aus verschiedenen Faktoren. Und wenn der Apfel da auch eine Rolle spielt, dann kann es auf der bösen Seite ein bisschen böser werden, weil der einiges schon kompensieren kann, um es mal ganz flach zu sagen. Und das ist so die Leitmelodie auch in meiner Habilitationsarbeit, da die zentrale gute Rolle des Apfels auch herauszustellen.
Und diese Ambivalenzen zwischen nichts ist nur gut und nichts ist nur schlecht ist ja
Genau,
eigentlich hier sehr gut
exakt.
getroffen,
Ja.
was vielleicht nachher auch noch mal deutlich wird, wenn wir über die sozialen Medien sprechen und den
Ja.
Einfluss von Nahrungsergänzungsmitteln, weil da wird uns ja häufig vorgemacht, das ist jetzt der Weisheit letzter Schluss. Und wenn du das nimmst, dann wirst du auch am
Ja.
Freitagabend einfach noch die Bühne rocken und voller Energie und strahlendem Outfit und Lächeln.
Sehr krass, ja,
Ja.
genau.
Also, mittlerweile, wenn man auf deine Website schaut, betitelst du dich als Lebenswissenschaftler, was ich sehr charmant finde. Wie kam es zu dieser Bezeichnung deiner selbst?
Ja, also ist im Prinzip so ein bisschen aus der Not oder aus der Situation geboren, dass ich eben etwas Kompaktes brauchte, was jetzt nicht ausufert, aber trotzdem die sehr multidisziplinäre Ausbildung und Arbeit, die ich so in den letzten gut 25 Jahren hatte, gut zusammenfasst. Und da bin ich tatsächlich mal ja, vor vielen Jahren auf Recherche gegangen und habe gesehen, im Angelsächsischen gibt es die wissenschaftliche Multidisziplin der Life Sciences. Und da habe ich mir angeschaut, dass das eben viel Naturwissenschaftliches hat, viel Medizinisches, je nach Ausrichtung sogar Agrarforschung, und immer in Anwendung. Und zwar immer in Anwendung, die Gesundheit auch des Menschen zu erhalten. Und da habe ich dann gesehen, da sind dann so Spektren, Disziplinen wie Pharmakologie, Toxikologie, Medizin. Agrarforschung hatte ich ja schon gesagt, weil Gesundheit fängt eben auf dem Acker an oder im Boden sogar drin versammelt. Und da habe ich mich in großen Teilen wiedergefunden und habe gedacht, ja, Lebenswissenschaftler. Und das provoziert auch immer Fragen, so wie bei dir jetzt. Und dann kann ich sogar sagen, naja, ich bin so jemand, der das Ziel hat, mit seinem Wissen auch Wert für Leben zu schaffen. Also bin ich sogar Lebenswissenschaffer und nicht nur Schaffler. Und dieses Schaffen ist dann eher so das kommunikative Standbein, was ich mir ja auch aufgebaut habe, nämlich Wissens- oder Wissenschaftskommunikation auch. Ja, nicht nur in Printmedien, sondern auch in Social Media, hauptsächlich in LinkedIn zu machen. Also das ist so der Background, multidisziplinäre Arbeit, das Spektrum, da habe ich mich wiedergefunden, das decke ich gut ab. Die Ernährungsforschung gehört da natürlich auch mit rein, wo ich ja meinen Schwerpunkt auch hatte. Habe aber auch einige Jahre in der Pharmaforschung, also Wirkstoffforschung im pflanzlichen Sektor auch gemacht. Und Lebenswissenschaftler ist da wirklich sehr catchy und steht da sehr gut für.
Ich finde es so sympathisch, dass du über die Landwirtschaft sprichst, weil die wird häufig ja sehr despektierlich gesagt und ist dreckig und oh nee und Erde und will ich nichts mit zu tun haben. Ich selber habe 17 Jahre auch im Biobereich gearbeitet, habe sehr viel Erde, sehr viel Landwirte besucht,
Okay.
habe sehr viel unter die Grasnarbe geschaut und habe erst da verstanden, was gute Lebensmittel ausmacht und dass das alles mit dem
Ja.
Boden zu tun hat. Und ich finde das Wortspiel, du bist ja auch ein Mann der Worte, dass man sagen kann, die Kultur ist eigentlich ja der Boden, auf dem wir wachsen. Und
So
dieses,
ist das.
die Kultur, das ist unsere Esskultur, das ist die Kultur, wo wir herkommen. Jeder natürlich aus einer anderen Kultur, aber wir wachsen alle zusammen. Und diese Diversity, dieses Diverse, das ist eigentlich das grundsätzlich Beste, um stabil zu sein. Und
Das
wir.
stimmt.
Ne, die Monokulturen, das ist immer mit sehr viel Toxikologie verbunden. Stefan, ich möchte aber was anderes. Ich hörte dich mal sagen, die Wissenschaft erreicht erst die Wertschöpfung, wenn sie Kopf und Herz der Menschen erreicht. Spiegelt das
Ja.
wider, was eigentlich dein echtes Tun ist, dass du mit dem ganzen Wissen, das du hast, eigentlich die Menschen in Herz und Kopf oder vielleicht in Kopf und Herz erreichen möchtest?
Es ist tatsächlich so eine Art Leitmelodie, die mich auch antreibt, ganz klar. Und auch aus der Erfahrung heraus, ich habe ja viele Jahre in der Grundlagenforschung gearbeitet, wo also wirklich die Neugier des Wissenschaftlers, des Forschers Hauptantrieb war. Das hat mich auch über ein paar Jahre sehr erfüllt, sogar in einem Max-Planck-Institut. Aber die Anwendung, die fehlte mir. Und wenn mich damals meine Großmutter fragte, Jung, was machst du denn da? Die hat dann irgendwann höflich genickt, weil sie dann dachte, dann höre ich endlich mal auf, das unverständliche Zeug zu reden. Ich habe sie nicht erreichen können, weil Grundlagenforschung ist natürlich ultra wichtig. Also da gibt es nichts, aber es ist zu weit weg von den Menschen, vom Alltag der Menschen. Deshalb damals auch der Schritt in die Ernährungsforschung, um eben tatsächlich eine Forschung zu machen, die auch eine Relevanz für den Alltag der Menschen entwickeln kann. Und wer sich so ein bisschen in der Kommunikation auskennt, ich bin da auch nur Amateur, hab mir vieles selber angeeignet, weiß, dass es nicht nur oder manchmal überhaupt nicht die Fakten sind, sondern die Emotionen und die Passion, die mitschwingen. Und das eben, so wie du es sagst, Kopf und Herz muss erreicht werden, weil dann verinnerlichen die Menschen auch das, was sie hören, viel einfacher, verknüpfen das auch mit hoffentlich positiven Emotionen und kommen dann auch besser ins Machen. Und das ist ja genau die harte Nuss, die wir so in der Prävention knacken müssen. Nicht nur zum Teil oberlehrerhaft zu erklären, worum es geht, faktenbasiert, sondern wirklich die Herzen zu erreichen, damit die Menschen auch ins Machen kommen
Ja.
und ihre Gesundheit auch erhalten können.
Ich habe einen Coach gehabt, Fred Maro, der hat sich damals spezialisiert hat darauf, Frauen zu coachen in Männerberufen. Und damals war ich nicht in einem
Ah ja.
Männerberuf als Ökotrophologin, sondern ich hatte so viel mit Medizinern und Menschen aus dem Geschäftsführungsbereich der Wirtschaft und der kaufmännischen Leitung und so zu tun.
Okay.
Und der hat mir den Satz ins Kopf geprägt, Emotion schlägt Information. Emotion schlägt Information. Das heißt, es
Okay.
trifft ja ein bisschen auch zu dem zu, was du gerade gesagt hast. Wir müssen die Köpfe und Herzen der Menschen erreichen. Und
Ja.
es ist tatsächlich so, je mehr wir wissen, Du weißt jede Menge, ich bin auf dem Weg, so viel zu wissen wie du, dass wir sagen, wir können nur, wenn wir die Menschen erreichen wollen, du, deine Großmutter, ich habe das mit der eigenen Familie auch gehabt, wo gesagt wurde, was soll das eigentlich alles, diese ganzen Wissenschaftler, ne, bringen was Ordentliches auf den Tisch, Mädchen sozusagen. Das
Ja.
heißt, auch da habe ich verstanden, dass die Wissenschaft in den Kochtopf muss. Also wir müssen was wissen und ne, das, was du gerade
Sozusagen
sagtest,
ist das, ja.
ne, wir müssen was wissen, aber am Ende in meinem täglichen Tun ist es so, dass wir wissen müssen, und welchen Quark soll ich jetzt kaufen und was soll ich da reintun, damit mir das schmeckt und so weiter. Dein Alltag sieht ja heute ein bisschen anders aus als Grundlagenforschung, vermute ich. Heute machst du wahrscheinlich ganz andere Dinge. Wo, in welchen Bereichen bist du jetzt aktiv und wie sieht dein Alltag so aus?
Oh, also
Oh.
der sieht sehr bunt aus. Ich bin nämlich tatsächlich so verrückt gewesen auf meine alten Tage vor anderthalb Jahren. Tatsächlich das allererste Mal in meiner beruflichen Laufbahn aus dem Angestellten-Dasein in eine Selbstständigkeit zu gehen. Und sicherlich auch bedingt durch das Selbstbewusstsein, dass ich gemerkt habe, so jetzt nach gut 25 Jahren Trainee-Zeit habe ich genug gelernt. Jetzt traue ich mich auf eigenen Füßen zu stehen. Du weißt, wie das ist, Heike. Und bin als Unternehmensberater im medizinisch-gesundheitlichen, wissenschaftlichen Bereich, im Gesundheitsökosystem für unterschiedliche Unternehmen tätig, mache viel in der Konzeption, in der Strategieentwicklung, aber auch operativ in der Produktentwicklung. Und das zweite Standbein ist die gutachterliche Tätigkeit, wo ich eben mit Schwerpunkt auf Nahrungsergänzungsmittel, Privatgutachten, aber auch Gutachten, die von Gerichten, Behörden beauftragt sind, umsetze, um eben mit Blick auf Nahrungsergänzungsmittel bewerten zu können, sind die gesundheitlich kritisch oder einwandfrei, und da hilft mir eben meine Expertise im lebensmitteltoxikologischen Bereich sehr, sehr weiter. Und das sind so die beiden offiziellen Standbeine. Parallel habe ich noch eine kleine Gründung, die Gesundheitsheldin.de, die wir auch gerne verlinken können, wo eine Plattform entstehen wird, mit dem Ziel, den in Deutschland etwa 60.000 Vereinen, die unsere Gesundheitsversorgung im Ehrenamt unterstützen, eine größere Sichtbarkeit für ihre Arbeit zu geben, weil diese Vereine, die sich im gesamten Spektrum der Erkrankungen und der Gesunderhaltung tatsächlich aufhalten, die kennt zum Teil keiner. Also ein großer Gesundheitsverein ist das Deutsche Rote Kreuz, das kennt jeder. Aber Corona im Ländle, am Rand der Schwäbischen Alb, kennt niemand. Und da machen ganz tolle Menschen für Long-Covid-Erkrankte eine super Arbeit, und außerhalb des Dorfes kennt die niemand. Und die haben zum Teil auch keine eigenen Websites, dadurch auch nur begrenzten Zugang zu Ressourcen. Und das soll Gesundheitsheldinnen.de mithelfen zu beheben, um eben diesen 60.000 Vereinen in Deutschland, also wir sprechen da, wenn wir im Mittel 100 Menschen pro Verein ansetzen, über 6 Millionen Menschen, die tatsächlich unsere Gesundheitsversorgung vor Ort bei den Menschen, also die sind direkt da, wo andere gar nicht hingehen, da sind die. Und das ist auch so eine Art Wertschätzung von meiner Seite aus, mit meiner Gründerin zusammen, da mit einer Plattform mehr Sichtbarkeit, mehr Wertschätzung auch zu schaffen, besseren Zugang zu Ressourcen.
Das ist Richtig, also das zeigt auch noch mal dein soziales Herz, was du dabei hast, dass man eben auf diese Menschen, die, wenn man sie mal braucht, und jeder der Zuhörerinnen und Zuhörer weiß gerade, dass man manchmal Menschen braucht und manchmal irgendwoher ein Engel kommt, wo man sagt, wo
Ja.
kommt denn wo kommt jetzt diese Hilfe her? Das sind ja die Ehrenamtlichen. Das sind die, die nicht
Absolut.
fragen, können Sie das auch bezahlen, sondern die das einfach machen. Und
Genau,
einfach von
genau.
Mensch zu Mensch oder von Herz zu Herz.
So ist das.
Wir werden das gerne mit die Gesundheitsheldinnen mit verlinken und ein bisschen mit dazu beitragen, dass da mehr Sichtbarkeit kommt.
Dankeschön, ja.
Stefan, in deinem aktuellen Buch, auf das wir gleich nochmal zu sprechen kommen, auch da sind die Heldinnen mit von der Partie, schreibst du, dass Gesundheit kein Zufall ist. Das passt ja irgendwie zu dem Wunsch vieler nach Longevity, also nach dem langen guten Leben. Wer in den sozialen Medien unterwegs ist und in den Gesundheitsbubble steckt, wird um dieses Buzzword Longevity gar nicht mehr herumkommen. Aber auch die Printmedien schreiben natürlich darüber. Da vielleicht hier noch nicht jedem das Wort Longevity so geläufig ist oder bekannt ist. Was ist für dich aber natürlich, was ist Longevity für dich?
Schön, dass du bei Essence fürs Ohr dabei bist. Wenn du Lust hast, noch mehr von uns zu entdecken, dann haben wir einiges für dich.
Bei Essence dreht sich alles um gutes Essen und Ernährung. Ganz egal, ob für jung oder alt. Auf unserer Website findest du Rezepte und kannst deinen Termin zur Messung der Körperzusammensetzung buchen. Außerdem findest du alles von Ernährungsberatung über Kurse bis hin zu unseren Angeboten für Unternehmen. Klick dich rein unter www.essenz.hamburg und auf Instagram findest du uns unter essenz.hamburg.
Wenn du selbst Ernährungsexpertin bist oder es noch werden möchtest, dann ist das Essenzwissenswerk genau richtig für dich. Dort findest du Fortbildungen und unser Netzwerk für Austausch und Inspiration. Auf www.essenz-wissenswerk.hamburg und bei Instagram auf essenz.wissenswerk.
Ganz egal, wo du gerade stehst. Wir sind gespannt, wo dich deine Neugier noch hinführt.
Ich differenziere für die Erklärung immer sehr gerne zwischen Lebensspanne. Das ist praktisch die Zeit zwischen Geburt und Tod und Gesundheitsspanne. Das ist die Zeit unseres Lebens, in der wir ohne chronische Erkrankung, ohne tägliche Medikamenteneinnahme uns gesund fühlen. Und wenn ein Arzt die Standarddiagnostik macht, auch bestätigt, der Mensch ist gesund. Und da gibt es mittlerweile eine Lücke zwischen Gesundheitsspanne und Lebensspanne, je nachdem, in welche Publikation man schaut und ob es um Frauen oder Männer geht, sind es so zwischen 10 und 12 Jahre. Das heißt, überm Daumen lebt jeder Mensch in den letzten 10 Jahren seines Lebens in chronischer Krankheit, meist auch mehrere, die zusammenkommen. Und jetzt komme ich zu Longevity. Longevity hat das Ziel, die Gesundheitsspanne so lang zu machen, wie die Lebensspanne ist. Das ist also im Angelsächsischen sagt man Extended Health Span, also die verlängerte Gesundheitsspanne. Und das ist auf das Feld der diversen Longevity-Produkte und Services und Kliniken und Hotels, wie auch immer geguckt. Das Überziel, nämlich die Gesundheitsspanne praktisch zeitlich deckungsgleich mit der Lebensspanne zu machen.
Ist das realistisch? Ist das realistisch? Das würde doch bedeuten, dass wir gesund sterben, oder?
Genau, das ist das Ziel. Das ist das Ziel. Und jetzt mal offen gesprochen. Und das hört sich jetzt krass an. Also ich hoffe, dass ich jetzt keinen Shitstorm kriege. Ein krebskranker Mensch hat ja viele Bereiche in seinem Organismus, die ja noch völlig gesund sind. Natürlich, je nachdem, wie der Krebs sich entwickelt, führt der dann auch zum Tod. Aber es gibt schon Bereiche, auch in einem kranken Menschen, die absolut gesund sind. Und ich kann mich noch an ein Gespräch mit meiner Großmutter erinnern, die fast bis zum Schluss in der eigenen Wohnung gelebt hat, viele Freundinnen hatte, natürlich ganz tolle Enkel, da spreche ich jetzt nicht von mir, und einen tollen Familienzusammenhalt, ein sehr erfülltes Leben. Und ich sie dann mal gefragt habe, Oma, bist du gesund? Und sie sagte, natürlich. Und ich habe mich total gewundert, weil ich wusste, dass sie mehrere Tage die Woche in irgendwelchen Wartezimmern sitzen musste, ihre Pillenschachtel, wo sie morgens, mittags, abends dann also wirklich mehrere Kapseln nehmen musste. Ich hatte mal von meiner Mutter gehört, dass sie auch Bluthochdruck und Diabetes, natürlich eine mollige Oma war, also übergewichtig. Und das habe ich irgendwie nicht zusammengekriegt, weil eigentlich war sie krank. Aber sie hat gesagt, auf ihre soziale Gesundheit geguckt, natürlich bin ich gesund, und war fast entrüstet, wie ich sowas in Frage stellen konnte. Und Gesundheit ist natürlich, das will ich damit sagen, was sehr Komplexes. Es ist auch etwas, was viel Subjektivität auch enthält. Wie fühle ich mich? Fühle ich mich gesund? Auch jemand, der objektiv messbar krank ist, kann sich gesund fühlen. Umgekehrt genauso. Jemand, der messbar gesund ist, kann sich krank fühlen. Aber deine Frage war ja, was ist überhaupt Longevity, und ist es überhaupt realistisch zu denken, bis zum Tod gesund zu sein? Bin ich überzeugt, ja.
Ich
Es gibt auch
verstehe.
Studien, die schon andeuten, was die großen Einflussfaktoren sind, die die Gesundheitsspanne auch messbar verlängern.
Darf ich das richtig zusammenfassen und oder verstehe ich es richtig, dass für dich dann eben auch nicht nur die körperliche Gesundheit zur Gesundheit beiträgt, sondern das, was deine Oma oder vielleicht auch viele andere Menschen um dich herum, um mich herum sicher, auch als mentale Gesundheit wird man das heute einstufen, also diese soziale Gesundheit, ich fühle mich gut.
Ja.
Sichtbar wird ein Muskelabbau wahrgenommen von außen, aber die Person kann sagen, mir geht's so gut, ich habe ja keine Schmerzen. Ja.
Genau. Also da möchte ich jetzt kein Fass aufmachen. Du hast natürlich recht mit deiner Frage, das ist sehr ambitioniert, bis zum Tod gesund bleiben zu können. Aber was ist überhaupt Gesundheit? Und das ist individuell auch sehr verschieden und auch sehr facettenreich. Also es geht nicht nur um die körperliche und die messbare Gesundheit, sondern auch um die mentale Gesundheit. Und bei meinen Eltern, beide fast Mitte 80, sehe ich, wie viel wichtiger irgendwann auch die soziale Gesundheit ist, Interaktion mit Menschen und Beziehungen zu haben, Freunde zu haben. Und da wird vieles überkompensiert, was dann, also im positiven Sinne kompensiert, was im körperlich-mentalen nicht mehr so gut funktioniert. Wenn dann die Beziehung, die Familie, der Freundeskreis intakt sind, fühlen sich die Menschen trotzdem gesund. Und da geht es eben auch drum.
Ja,
Das wollte ich damit sagen.
und ich stimme dir absolut und hundertprozentig zu, denn ich habe so einen Vater, der in Pflege gekommen ist, wo wir alle dachten, hui, jetzt geht's wahrscheinlich bergab sozusagen, weil wer will schon gerne in Pflege sein? Bei meinem Vater war es
Ja.
tatsächlich anders. Der wollte freiwillig dort bleiben. Der fühlt sich an dem genau richtigen Ort. Er sagt von sich selber, es könnte ihm nicht besser gehen. Und das sind ja all die Marker, die man von außen betrachtet, erstmal sagt, okay, das muss ich akzeptieren, dass es ihm jetzt gut geht. Und das ist ja das
Ja.
Schönste eigentlich, was man haben kann. Und wenn man sich die 100-Jährigen anschaut, Dan Büttner ist so einer, der das gut auf den Punkt bringt in einer Doku in Netflix, wo er mal gekennzeichnet hat, was macht eigentlich das Leben der 100-Jährigen, der echten 100-Jährigen aus. Und dann kommen wir in ganz viele andere Themen, die nicht nur die körperliche Verfassung betreffen, wo man deinen Beruf sicherlich als Mediziner häufig darauf reduziert, nämlich nur die körperliche Gesundheit oder den Ausschluss von Medikamenteneinnahme oder sowas, sondern das ist
Ja,
viel,
oder
viel krasser.
Ausschluss von Krankheit.
Ja.
Also das ist ja dann gut, dass die alte Definition hat sich ja dann glücklicherweise überholt.
Ja.
Aber in der Medizin ist das tatsächlich nach wie vor so die Vorgehensweise. Und wenn sich die Patientin trotzdem schlecht fühlt, der Arzt aber sagt, alles, was organisch ist, konnte ich ausschließen, dann ist es eben funktionell. Und das ist eben das, wo die Menschen dann auch wirklich vom Pontius zu Pilatus dann laufen, um herauszufinden, was tatsächlich schiefläuft, ne? Und da ist die Medizin noch nicht so stark, sondern dann wird es in die Schublade, ist funktionell. Na, im besten Fall und im schlechtesten Fall der Spind eingeordnet. Und da ist die Medizin halt noch nicht so gut in den Bereichen.
In,
Ja.
ja, in der Weitsichtigkeit, ne? Das, in anderen
Genau.
Podcast-Folgen habe ich das auch schon mal erzählt. Ich habe ja im ernährungspsychologischen Bereich die Lebensqualität bei Typ-2-Diabetikern untersucht. Und das war sehr interessant, wenn ich
Ja.
Vorträge vor Psychologen hielt, dann haben sie mich gefeiert. Wenn ich Vorträge vor Medizinern gehalten habe, dann war das, wer soll denn sowas messen? Ja, also was ist denn Lebensqualität? Und weil das kein objektiver, sondern so nur ein subjektiver Parameter
Ja,
ist. Und dieses
ja.
Subjektive, das ist, glaube ich, das, was wir mit Longevity auch ganz doll verbinden müssen. Also das ist ja der Wunsch nach deiner Definition auch, die Gesundheitsspanne sehr lang zu strecken. Also so lang wie
Genau.
möglich eigentlich. Und
Ja.
häufig, wenn man in den sozialen Medien unterwegs ist, dann wird ja auch gleichzeitig der Konsum von Nahrungsergänzungsmitteln damit verbunden.
Ja.
Also der Markt der Nahrungsergänzungsmittel, der boomt, gar keine Frage. Und ich
So ist das, ja.
ist egal, wo du hinschaust, ob du in die Drogeriemärkte gehst, die Regale werden immer weiter. Wenn du in die Online-Apotheken oder die ganzen Online-Anbieter gehst, es ist ein Fass ohne Boden. Und ich bin so froh, dass wir heute die Zeit haben, darüber zu sprechen. Denn warum aus deiner Sicht boomt der Markt der Nahrungsergänzungsmittel so? Was ist das, was dahinter steckt?
Das ist eine sehr gute Frage, Heike. Natürlich muss man das so in Gesamtkontext nehmen. Das Thema Gesundheit, sicherlich auch katalysiert durch Corona, sage ich ganz offen. Und da schaue ich auch auf meine Kinder, die sind jetzt zwischen 25 und 30 Jahre alt, ist selbst in den jüngeren Generationen angekommen, das Thema Gesundheit. Und gleichzeitig die Entwicklung, dass man immer mehr Informationen bekommt, zum Teil aus unbekannter Quelle, viel auch über Social Media, wo man nicht unterscheiden kann, ist das jetzt eine Meinung oder ist es tatsächlich, so wie wir es sagen, evidenzbasiert, ist das fundiert? Und das im Ergebnis macht eine große Unsicherheit.
Und dann möchte
Und
ich, da lass mich kurz
ja,
eine Frage
ja.
stellen, vielleicht hilft die. In deinem Buch schreibst du, Gesundheit ist kein Zufall. Und
Ja.
ist das der Wunsch vielleicht auch von vielen, dass Gesundheit eben kein Zufall sein soll, sondern dass die Userinnen größtmögliche Kontrolle haben über ihre Gesundheit? Was denkst du?
Natürlich, aber da möchte ich differenzieren, so wie ich es meine, im Buch propagiere ich nicht. Schluck 10 Supplements und alles ist gut. Sondern da gehe ich auf den Wirkstoff Lebensstil und kann auch erklären, auf welche biologische Zielgröße in unserem Organismus der Lebensstil wirklich toll einwirkt, im Positiven wie im Negativen, und propagiere Lebensstil als Wirkstoff. Wohingegen, und das habe ich heute in LinkedIn vom Professor Dr. Volker Busch gelernt, der ja, ich glaube, er ist Neurowissenschaftler, Mediziner, Psychologe, auch sehr sichtbar, tolle Bücher geschrieben. Und er spricht von einer Externalisierung von Kontrolle. Also Gesundheit, so ist der psychologische Mechanismus. Die Annahme, Gesundheit konsumieren zu können, also in dem Fall über Supplemente zu schlucken, macht erstmal das schlechte Gewissen weg. Ich tue ja was für mich, aber verhindert, da bin ich aber kein Psychologe, da zitiere ich jetzt das, was ich von dem Herrn Busch verstanden habe, verhindert, selbst an die Ursachen zu gehen. Im Klartext, ich schlucke dann lieber ein Antidepressions Supplement, wenn es so heißt. Ich habe jetzt, ich glaube, er hat sogar in dem Posting von einem Anti-Burnout-Spray gesprochen. Nimm das eher und bin dann fein damit, weil ich muss ja nicht auf mein Leben gucken und die Ursachen für meinen Stress und für meinen Burnout beheben. Und das ist so ein Ablassdeal, der wohl psychologisch verankert und eben subsumiert unter dieser Externalisierung von Kontrolle. Der Wunsch nach Kontrolle ist natürlich der Antreiber, da hast du völlig recht, aber da wird die Kontrolle externalisiert, konsumiert und unter der Annahme, dadurch bleibe ich jetzt gesund oder verhindere krank zu werden, schickt es uns aber in diese Agonie, die Ursachen zu beheben und da was zu drehen. Und das ist so, ja, ein Teufelskreis. Ich finde in bestimmten Situationen Supplemente sehr gut, gerade wenn sie in Richtung Qualität, Sicherheit auch meinen Anforderungen entsprechen und auch auf die Inverkehrbringer, Produzenten geguckt, einiges natürlich stattfinden muss. Aber dieser ultimative Ablasshandel, Gesundheit zu konsumieren, und da spreche ich nicht nur über Supplemente, sondern auch über verschiedene andere Anwendungen, die viel Geld kosten, das macht im Moment vielleicht zufrieden und ein gutes Gewissen, aber Gesundheit lässt sich nicht kaufen.
Das ist ja eigentlich auch noch ein Teil, wenn wir jetzt beim Burnout sind, wo es meistens ja eine Erschöpfung ist aufgrund einer zu starken Belastung dieser Person, ist es ja
Ja.
eigentlich noch mal ein Indiz auch dafür, dass die Schleife noch nicht unterbrochen wird, in denen dieser Mensch sich befindet oder das Hamsterrad, in dem er sich befindet, weil es soll nur mal eben schnell, soll ich mir ein Spray oder was auch immer mir einverleiben und das soll dann mich schnell aus diesem Hamsterrad rausholen, um dann nicht irgendwie mich mit mir selber zu beschäftigen und den Ursachen. Und das ist ja vielleicht
Ja.
ein Teil von Energieeffizienz, wo man erstmal denkt, ist ja toll, dann wirkt das hier schnell. Die Tatsache
Ja,
ist
aber es ist
natürlich,
trügerisch. Es
ja,
ist trügerisch.
genau, es
Genau.
ist trügerisch, ist Teil eigentlich des Problems, was wir
Ja.
haben. Ich habe mal, also ich spreche mich ja auch nicht gegen Nahrungsergänzungsmittel aus, obwohl ich Team Lebensmittel bin. Und ich habe das mal zusammengefasst, dass es eigentlich ein Spannungsfeld gibt zwischen Medizin, also Nahrungsergänzungsmittel oder Supplements als Medizin und Lifestyle. Also irgendwo dazwischen ist ja so eine Ambivalenz, wo wir uns aufhalten, wenn wir uns
Ja.
irgendwas einverleiben. Ist das etwas, was du unterschreiben würdest, oder beschreibst du das anders, die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln, wenn du jemanden triffst, der sagt, ich nehme was auch immer, was nehmen wir jetzt mal, Vitamin B6, also ich sage irgendeins jetzt gerade, ja,
Ja,
und der
ja.
nimmt das. Ist das auch für dich etwas zwischen Medizin und Lifestyle, und wie würdest du es unterscheiden?
Ja, also ich würde jetzt wissenschaftlich und regulatorisch trennen. Also regulatorisch, um es klar zu sagen, Nahrungsergänzungsmittel sind eindeutig Lebensmittel und nichts anderes und müssen auch die Anforderungen an ein Lebensmittel erfüllen. Und da gehören Prädikate, die ein Arzneimittel haben darf, nämlich pharmakologische Wirksamkeit und auch die Akzeptanz gewisser Nebenwirkungen nicht in die Kiste der Nahrungsergänzungsmittel, weil Nahrungsergänzungsmittel Lebensmittel sind.
Und das, glaube ich, das müssen wir jetzt echt einmal sehr stark unterscheiden, weil die Nahrungsergänzungsmittel haben die Form von Medikamenten, Pille, Kapsel,
Die
irgendwie.
Darreichungsformen, genau, die täuschen etwas vor. Das ist aber jetzt nicht irgendwie unlauter und absichtlich
Nein.
verwirrend, sondern das ist die herkömmliche Darreichungsform, die aber Verbraucherinnen, die da nicht drüber nachdenken, natürlich schon suggerieren könnten, das ist ja so wie ein Medikament. Aber es ist nicht so
Es wird
ausdrücklich.
laut regulatorischen Prinzipien wie ein
Ja,
Lebensmittel eingestuft. Das heißt, so wie
genau.
Lebensmittel, nehmen wir nochmal den Apfel,
Ja.
keine Nebenwirkungen haben sollte oder auch nicht auf sowas getestet wird, auf die Nebenwirkung. Ist das
Ja.
bei den Supplements auch der Fall?
Exakt, genau. Und auf deine Intro zu sprechen zu kommen, das ist im wissenschaftlichen Bereich genau die Phase zwischen den Arzneimitteln und den Lebensmitteln, die wird auch als Pharma-Nutrition Interface bezeichnet im wissenschaftlichen Sektor. Und da liegen die Nahrungsergänzungsmittel und die funktionellen, die sogenannten funktionellen Lebensmittel auch.
Was ist ein
Warum?
funktionelles Lebensmittel, damit wir alle im gleichen Boot sitzen?
Funktionelle Lebensmittel können zum Beispiel Lebensmittel sein, also ein Getränk. Wir sprechen nicht von Pillenform, sondern es sieht auf den ersten Blick wie ein normales Getränk aus. In den Lebensmitteln können zum Beispiel Mikronährstoffe angereichert werden. Also
Mit
es
ein.
gibt tatsächlich Vitamin B6 oder mit Eisen und dann wird aus einem Fruchtsaft auf einmal etwas, was die Konzentration
Steigern.
stärkt, weil es eben, da kommen wir ja vielleicht auch gleich noch drauf, entsprechende gesundheitliche Aussagen, nicht für den Fruchtsaft, sondern für den Mikronährstoff, der eben eingebracht wurde, in einer ausreichenden Konzentration gibt. Und dann wird aus einem normalen Fruchtsaftgetränk auf einmal ein konzentrationsförderndes, funktionelles Getränk. Das sind Functional Food. Und in dieser Pharma-Nutrition Interface bewegen sich eben auch die Nahrungsergänzungsmittel. Und das ist regulatorisch sehr anspruchsvoll, nicht nur für die Verbraucher, das zu differenzieren. Die gucken ja nicht auf die Packung und schauen, ist das jetzt Medizinprodukt oder ist das Arzneimittel oder ist das Nahrungsergänzungsmittel, sondern die suchen was, was ihrem Bedürfnis entgegenkommt, ihre Pain Points adressiert. Das spielt bei denen kaum eine Rolle, aber für die Inverkehrbringer und für die Art, wie es vermarktet wird, ist es sehr, sehr wichtig, dass Nahrungsergänzungsmittel jetzt mal wieder auf die Regulatorik geguckt, in den Bereich der Lebensmittel fallen
Und du
und eben
sagst,
nicht in den Bereich der Arzneimittel.
der Arzneimittel. Und du sagtest gerade, als ich sagte, Nahrungsergänzungsmittel sind für mich irgendwo zwischen Medizin und Lifestyle. Da sagtest du, der eine Blick, den du wirfst, ist der regulatorische Blick. Ja,
Genau.
Nahrungsergänzungsmittel sind Lebensmittel. Was ist der zweite Blick, den du wirfst?
Der zweite Blick ist, dass natürlich, du hattest ja ursprünglich diesen wilden Westen in Social Media, aber auch im Internet, in den E-Commerce-Bereichen angesprochen, dass natürlich schon die Art der Kommunikation dicht an den Nahrungsergänzungsmitteln sehr suggestiv in Richtung arzneimittelähnliche Wirkung gehen kann. Es gibt viele Shops, die das nicht machen. Also ich möchte da jetzt kein falsches Bild entstehen lassen, die das auch wirklich gut, seriös machen. Aber es gibt eben auch viele, die sich sehr weit aus dem Fenster herauslehnen, weil sie eben wissen, die Kontrollbehörden sind von den Human Resources, von der Mannstärke nicht gut aufgestellt. Gerade das Internet ist schwer kontrollierbar. Und selbst wenn eine Behörde aufmerksam wird, hat man sehr, sehr schnell und unaufwendig dann Aussagen, die nicht in den Lebensmittelbereich gehören, beseitigt und läuft nicht Gefahr, eine teure Rückrufaktion zu machen. Und da werden wirklich Grenzen ausgetestet. Und mit solchen offen gesprochen irreführenden Aussagen, die die Produktleistung tatsächlich nicht widerspiegelt, versucht ein Vorteil im stark umkämpften Haifischbecken des Supplementmarktes, sich eben Marktvorteil auch zu erarbeiten über solche falschen Aussagen.
Und diese falschen Aussagen sind ja, selbst wenn es Rückrufaktionen gibt, manchmal noch die beste Werbung, weil auf einmal ist es in aller Munde, dieses Produkt, was eben noch keiner wusste, ist ja zum Teil auch eins richtig, richtig gut. Also man spricht darüber und dann wird man auf eine Marke oder auf einen Anbieter halt aufmerksam. Wir sprechen ja hier immer, ach so, du bist noch
Ja,
nicht ganz zufrieden.
nee, also ich, gut, das mag sein, dass das bei einigen wenigen dann auch ein Kalkül ist, aber eine Rückrufaktion ist schon Negativpresse. Und es gibt einige Situationen, wo tatsächlich ja gar nicht so kleine Unternehmen dann auch in existenzielle Not kommen. Und das ist schon ein GAU und das möchte kein Unternehmen riskieren. Und nichtsdestotrotz gibt es Bereiche, wo man weiß, die sind sehr schnelllebig. Foodwatch hat im letzten Jahr sich auch mal die Influencer in Social Media angeschaut, also in Instagram, TikTok hauptsächlich, und gesehen, wie viele da falsche Aussagen machen, die nicht in der Regulatorik verankert sind, auch nicht gemacht werden dürfen im Lebensmittelbereich. Aber das Internet, Social Media ist sehr schnelllebig und sehr geduldig und die Akzeptanz in den Zielgruppen ist trotzdem hoch. Die interessiert das manchmal gar nicht, ob das jetzt konform mit der EU-Regulatorik ist. Hauptsache, die Influencerin ist fancy und man nimmt ihr das auch ab, dass das eine gute Sache ist. Und who cares? Das ist tatsächlich eher der Bereich, wo diese Schnelllebigkeit und die Unterbesetzung der Kontrollbehörden dazu führen, dass da dieser wilde Westen dann auch sehr, sehr gerne dann tatsächlich so entwickelt wird, bis dann mal jemand sagt, nee, das geht nicht, hat man ja schon wieder gut verdient und viele Kunden gewonnen.
Jetzt schließen sich mir mehrere Fragen an, aber aus Sicht der Zuhörerinnen und Zuhörer würde ich gerne zwei Dinge auf jeden Fall erfahren wollen. Das eine ist, welche Aussagen dürfen denn getroffen werden? Und das zweite ist, wenn ich mich jetzt auf den Weg mache und wir zwei wissen, es gibt sehr seriöse Anbieter, woran erkenne ich denn solche Hersteller? Also wie kann ich den einen Anbieter von dem anderen unterscheiden, wenn ich denn
Ja.
zu dem Supplement greifen möchte, weil bei mir möglicherweise wirklich ein Mangel nachgewiesen wurde, dass ich tatsächlich etwas benötige. Also die erste Frage ist, welche Aussagen
Was dürfen Sie? Ja.
darf man treffen? Und das zweite ist, woran erkenne ich die Hersteller?
Ja, also wo man sich als Hersteller gut orientieren kann, ist an der Health Claims Verordnung. Und da gibt es die sogenannte Gemeinschaftsliste. Das sind so etwas mehr als 200 gesundheitliche Aussagen, wo man, wenn bestimmte Vorgaben zu einem, meistens sind es Vitamine und Mineralstoffe, erfüllt, das heißt, die entsprechende Menge auch enthalten ist in einer Tagesdosis, wo man dann die entsprechende gesundheitliche Aussage machen darf. Und gesundheitliche Aussage sind da durch die Bank die unterstützende Wirkung der normalen Physiologie. Also kann einen normalen Elektrolythaushalt unterstützen, kann den normalen Wasserhaushalt unterstützen. Das sind so die Health Claims, die zum Beispiel Mineralwasser haben darf, oder kann eine normale Leistungsfähigkeit unterstützen. Es ist jetzt nicht exakt der Wortlaut, aber alles, was normal ist, kann dann, wenn dieser entsprechende Inhaltsstoff in einem Supplement oder in einem funktionellen Lebensmittel enthalten ist, in einer entsprechenden Menge, da gibt es Vorgaben, können die genutzt werden.
Gibt es auch
Was,
ein Upper
ja.
Limit? Gibt es auch ein zu viel? Also es muss eine Mindestmenge drinnen sein. Gibt es auch einen Schutz vor zu viel? Denn das ist ja das, was manchen Produkten auch unterstellt wird, dass es ein X-faches der
Ja,
täglich empfohlenen Aufnahmemenge enthält.
Da ist die Regulatorik noch nicht so weit. Was man hört, dass das im Laufe diesen, vielleicht, wenn es sich weiterzieht, im Laufe von 2027 in Teilbereichen behoben wird. Es gibt noch keine Höchstmengenvorgaben für Mikronährstoffe in Supplements beziehungsweise in funktionellen Lebensmitteln, wo Mikronährstoffe dann zugesetzt werden. Und das ist ein echtes Dilemma, ein großes Problem, auch für die Inverkehrbringer, weil wir hatten ja über diese Grenze zwischen Arzneimittel und Nahrungsergänzungsmittel gesprochen. Nahrungsergänzungsmittel dürfen keine pharmakologische Wirkung haben. Und das ist gerade, wenn es um pflanzliche Inhaltsstoffe geht, wirklich eine sehr schwierig handzuhabende Zone, wo hat diese Pflanze noch einen ernährungsphysiologischen Nutzen? Das heißt, die Dosis ist niedrig genug, noch keine pharmakologische Wirkung zu haben. Und das sind so Borderline Ingredients, Inhaltsstoffe beziehungsweise Produkte, wo auch klar wird, dass gerade die Botanicals
Mach
sehr,
mal
sehr
ein Beispiel.
schwierig regulatorisch einzuordnen sind.
Botanicals
Also
ist ja noch mal eine andere Gruppe.
das
Was?
sind pflanzliche Inhaltsstoffe. Also du hast ja von dem Wimmelbild eines Regals bei einem Drogerie- oder Lebensmittelhändler gesprochen. Man sieht auf vielen Packungen Pflanzen auch. Weil die auch catchen, das weiß man. Und nicht selten sind es Pflanzen, die eigentlich im Arzneimittelkräuterbereich angesiedelt werden, wo es auch sogenannte Monographien gibt, wo festgelegt ist, bei dieser Dosis ist die und die pharmakologische Wirkung belegt und sich da auch Arzneimittelhersteller dran orientieren, wenn sie entsprechende Arzneimittel aufbauen. Und da wundert man sich manchmal, A, dass genau diese Pflanze auch in einem Nahrungsergänzungsmittel und zum Teil gar nicht so weit weg von der Tagesdosis, die auf der anderen Seite, also im Arzneimittelbereich, eine pharmakologische Wirkung auch haben kann. Und das sind auch für Fachjuristen sehr tricky Situationen, da eine saubere Abgrenzung zwischen ernährungsphysiologischem Nutzen, Nahrungsergänzungsmittel und pharmakologischer Wirkung, Arzneimittel herzustellen. Und da, ja, schlagen sich dann natürlich auch die Arzneimittelproduzenten mit den Nahrungsergänzungsmittelherstellern, um diesen Bereich. Und da gibt es auch eine unleidige Situation, also für den gesamten Markt, nämlich die sogenannte On-Hold-List, wo praktisch sämtliche, ja, Pflanzen, die irgendwann mal für die Health Claims Verordnung angemeldet wurden mit einer gesundheitlichen Aussage, auf Eis gelegt sind. Und das sind über 2000 Annotationen, die in dieser On-Hold-Liste liegen, wo die EU aktuell noch nicht entschieden hat, was mit denen passiert. Und das ist etwas, was auch den Markt der Nahrungsergänzungsmittel noch komplexer macht und wo es mittlerweile auch schon nationale Ausweichbewegungen gibt, also wo einzelne Länder gesagt haben, wir warten jetzt nicht auf Brüssel oder Straßburg, sondern wir machen unser eigenes Ding und haben nationale Listen aufgesetzt, welche Pflanzen überhaupt rein dürfen in Nahrungsergänzungsmittel und in welcher Menge zum Teil auch. Und das macht dieses Wimmelbild, die Komplexität natürlich noch intensiver und löst es nicht auf.
Es gab auf Arte eine ganz tolle Doku, die hieß Unser täglich Gift gib uns heute. Und da ging es um die Zusatzstoffe, jetzt nochmal eine andere Stoffgruppe, Zusatzstoffe in Lebensmitteln, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber auch da wurde deutlich, dass Lebensmittel in Frankreich etwas anderes enthalten dürfen als in Deutschland, also wo auch manchmal die nationalen Regularien tatsächlich ganz
Genau.
unterschiedlich sind, wo man
Ja.
sich fragt, hey, wie kommt das denn? Aber man wartet dann manchmal nicht auf Brüssel. Jetzt aber die zweite Frage, Stefan. Woran erkennt denn jetzt der Käufer, dass es sich um einen seriösen Hersteller handelt oder nicht? Also ich gehe in den Drogeriemarkt. Ich sehe da irgendwelche Anbieter beispielsweise und ich erinnere, dass eine Medizinerin, mit der wir Gesundheitsförderung für Seniorinnen gemacht haben, da hat die Medizinerin
Okay.
immer gesagt, bitte, liebe Seniorinnen und Senioren, listet auch alle frei verkäuflichen Nahrungsergänzungsmittel auf. Also listen Sie bitte alles auf, was Sie nehmen, nicht nur das, was der Herr Doktor verschreibt. Und
Ja.
das ist das, was ja jetzt für jemanden vielleicht als Senior oder Seniorin, aber auch für die jüngeren Menschen nicht ersichtlich ist. Woran erkenne ich denn jetzt, ob etwas seriös hergestellt wurde?
Ja, also ich kann mal so ein bisschen wiedergeben, wie ich so auf die Inverkehrbringer, auf die Produzenten gucke. Und was ich zuerst check, wie ist die Sprache? Also, wie werden die Produkte beworben? Ist das seriös oder ist das marktschreierisch? Ist da in jedem Satz ein Heilsversprechen? Werden da krankheitsbezogene Aussagen gemacht, was obsolet ist? Also es dürfen nur gesundheitsbezogene Aussagen gemacht werden und nichts, was gegen Krankheit eingesetzt werden. Also solche Heilsversprechen, wenn die mir in die Augen springen, da weiß ich schon, da liegt was ganz massiv im Argen, im Wertesystem des Unternehmens, wenn ich es noch nicht kenne. Und das ist ein starker Indikator dafür, dass das nicht seriös sein kann.
Ein Beispiel wäre sowas wie, schützt sie vor Herzinfarkt? Ist das eine
Zum Beispiel,
Krankheitsbezug?
zum
Ne?
Beispiel.
Ja.
Oder wenn das Produkt schon, wie bei Herrn Busch im Blog, Anti-Burnout-Spray heißt. Das ist tatsächlich etwas, was mit Krankheitsbezug und nicht statthaft für Nahrungsergänzungsmittel mit einem Heilsversprechen beworben wird oder stoppt Alterung oder heilt oder macht jünger. Also sowas, es muss ja nicht immer im Krankheitsbezug sein, aber es sind manchmal wirklich sehr platte Aussagen, wo ich schon weiß, ach komm, also
Genau.
da schalte ich dann schon ab und gehe raus. Das Thema Dosierung hatten wir ja schon. Da gucke ich natürlich auch drauf. Und ich sehe es mittlerweile auch schon im Markt, dass so dieser US-amerikanische Stereotyp, wie Nahrungsergänzungsmittel über viele Jahre aufgesetzt wurden, dieses Much is better, dass sich das allmählich reduziert. Das ist eine sehr gute Marktbereinigung, aber es gibt nach wie vor Marktsegmente, offen gesprochen auch Kunden, die das so erwarten, wo dann zum Teil bei Mikronährstoffen mehrere tausend Prozent NRV in
NRV
den
übersetzt das
Produkten.
mal.
Ja, das ist die offiziell empfohlene Tagesdosis. Also 100% NRV ist die normale Tagesdosis. Und wenn es dann bei 1000% liegt, ist das das Zehnfache der Tagesdosis. Und gut, da gucke ich natürlich auch als Ernährungsphysiologe drauf und überlege, ist das jetzt plausibel? Ist das sogar gesundheitlich kritisch? Das wissen wir gerade bei den fettlöslichen Vitaminen, die sich auch anreichern können, sind mehrere hundert oder 1000%, gerade wenn sie über einen längeren Zeitraum eingenommen werden, nicht unkritisch. Und auf sowas guck ich eben auch. Ne?
Und es sollte denn bei 100% eher sein, weil aus den Lebensmitteln, die ich esse, kommt ja auch noch was.
Ja, gut. Also da würde ich immer so ein bisschen drauf gucken, wie alt ist der Mensch? Was ist ansonsten der Kontext? Also es gibt schon Lebensphasen, auch Bevölkerungsgruppen, wo über einen bestimmten Zahl mehrere 100% von Mikronährstoffen aufgenommen werden können. Aber das würde ich jetzt nicht so generisch auf jeden geguckt propagieren. Wenn dieses Vitamin die Wirkung hat, dann nimmst du halt die zehnfache Menge, dann wirkt es noch besser. Also das ist etwas, was so nicht stimmt. Und wo das Bundesinstitut für Risikobewertung vor ein paar Jahren auch mal genau diese Punkte für einzelne Vitamine abgeklopft haben und gesagt haben, also hier, das ist jetzt so unsere Empfehlung. Ist natürlich nicht rechtlich bindend vom BfR, aber das ist jetzt so aus wissenschaftlicher Sicht, da ist die Dosis-Wirkungskurve bei diesem Vitamin schon längst in der Sättigung. Und wenn du dann noch das Doppelte nimmst, dann hast du nicht die doppelte Wirkung. Also da muss man natürlich schon ein bisschen drauf gucken und auf das Unternehmen geguckt, wie transparent treten die auch als Unternehmen auf? Muss ich erst bis ins Impressum und sehe dann eine Adresse aus Florida oder Dubai? Oder ist das auf der ersten Seite schon das Team, wo ich Menschen und Namen sehe, wo sich das Unternehmen auch präsentiert? Und das ist so eine Transparenz, wo ich dann auch genau das als Indikator auch nehme, hey, also die sind offensichtlich so selbstbewusst, dass sie da auch mit ihren Namen und mit ihren Gesichtern dafür eintreten, was dann in der anderen Seite im Shop-Bereich verkauft wird. Ist auch ein Puzzlestück, wo ich dann weiß, das könnte was Gutes sein. Erst recht, wenn dann auch sehr aktuelle Analysezertifikate zu den einzelnen Produkten als Download oder in der Ansicht dann offengelegt werden, wo ich sehen kann, dass offensichtlich die aktuelle Charge auch gecheckt wurde auf Umweltkontaminanten, auf Pestizide, Herbizide, je nachdem, welche Zusammensetzung es geht. Und dass da schon ein Aufwand betrieben wird, sicherzustellen, dass die Produkte auch von der Seite aus sicher sind. Also nicht nur von der Dosierung der wertgebenden Inhaltsstoffe, sondern auch von der Seite der problematischen Inhaltsstoffe.
Häufig ist das ja so, dass man den eigenen Herstellern aus Deutschland oder Europa eher traut als, ich sage jetzt mal, aus Übersee oder zentral oder fern Südostasien oder so. Ist da was
Ja.
dran oder kann man das
Also,
ad acta legen als, nee, die Einheimischen sind auch nicht besser als die ferneren?
ja, also ich würde es, wie ich es gerade gesagt habe, als ein Puzzlestück nehmen. Ich weiß natürlich, also es gibt einen großen europäischen Dachverband, Food Supplement Europe, heißen die, die viele Leitlinien, Orientierung für die Inverkehrbringer auch aufgebaut haben, wo so eine Good Manufacturing Practice, also eine gute Herstellungspraxis, inklusive Hygienekonzepte, welche Analyte sollte man im Bereich der kritischen Kontaminanten oder kritische Substanzen noch machen? Und es gibt viele Hersteller in Europa, auch in Deutschland, die sich da auch wirklich nachrichten. Will nicht heißen, dass alles außerhalb von Deutschland oder Europa schlecht wäre. Also mal offen unter uns gesprochen, viele Inhaltsstoffe, die dann in Endprodukten deutscher Hersteller landen, sind ja nicht selten aus Asien, weil da die Anbaugebiete oder die Herstellungsstätten für die Synthese der Mikronährstoffe halt sind. Aber diese Transparenz. Ich habe natürlich die privilegierte Situation, dass ich auch Unternehmen in Europa besuchen darf, die Menschen kennenlerne, auch sehe, dass die eine eigene Produktion haben oder wenn nicht, ich die Lohnhersteller auch kenne. Also dieses Thema Transparenz ist natürlich, wenn die Produzenten Inverkehrbringer vor Ort sind, besser zu machen, als wenn der Hersteller und Inverkehrbringer irgendwo im Landkreis Peking sitzt, wo ich nur schwer hinkomme und nicht weiß, was da stattfindet. Aber es ist nicht automatisch so, dass die dann schlecht sind. Also das würde ich jetzt nicht sagen. Aber Mich macht's auch sorgenfreier, wenn es eben ein gut aufgestellter europäischer oder sogar deutscher Hersteller ist. Und da bin ich dann auch gern und kenne die meisten mittlerweile auch ganz gut,
Und
die hier in Deutschland sind.
das ist ganz ähnlich wie mit den Äpfeln, mit denen wir vorhin begonnen haben. Wenn wir den Bauern kennen, der den anbaut, ist er uns schon immer
Genau.
vertrauter, als wenn es ein Apfel aus irgendwo ist. Oder
Ja, das
das
stimmt.
tierische Lebensmittel oder ähnliches. Stefan, ich glaube, wir haben eine Idee, wie undurchsichtig der Markt ist und wie wir ein bisschen mehr Orientierung finden, indem wir uns anschauen, welche Sprache wird gesprochen, also sind Heilsversprechen drauf, welche Dosierung wird genutzt, wie viel des normalen 100% NRV, also der täglichen empfohlenen Menge ist drin und vor allen Dingen, wie transparent geht man um. Ich glaube, das sind ganz, ganz wertvolle Informationen, die du uns gegeben hast, mit dem ganzen Hintergrundwissen, was du hast, ist auch ein bisschen, ich sage jetzt mal, ein bisschen sachlicher einzuschätzen als nur die Emotionen, die uns entgegengebracht werden, wenn wir die Werbung sehen. Also, na klar muss jeder für sein Produkt irgendwie werben, aber wie übertrieben ist es dann an manchen Stellen, ne? Ich möchte mit dir
Ja,
jetzt
genau.
aber gerne auch noch auf dein Buch zu sprechen kommen, weil das ist so ein cooles Buch
Ja.
und wieder mal ein sehr, sehr cooles Cover. Du hast vorhin schon gesagt, im Styria Verlag ist es erschienen und Styria macht ganz coole Cover, finde ich, und deins ist auch dabei. Das Buch heißt Die heimlichen Heldinnen des Stoffwechsels und trifft auch auf einen Wunsch wahrscheinlich nach gesunden Entscheidungen, die wir treffen können. Du hast vorhin schon mal gesagt, wie nanntest du es, dein Haupteinflussfaktor oder der größte, die Effektstärke ist der Lebensstil. Also,
Genau.
dass du darauf achtest. In den heimlichen Heldinnen des Stoffwechsels, da ist kein Gendern drin, sondern es heißt wirklich die Heldinnen. Du wirst in dem Buch aufklären, warum das so ist. Geht es um die Mitochondrien? So verspricht es auf jeden Fall der
Genau.
Untertitel. Superpower Mitochondrien, wie unsere Zellkraftwerke die Gesundheit revolutionieren. Manche von den Zuhörerinnen und Zuhörern erinnern sich jetzt vielleicht aus dem Biounterricht ganz dunkel an diese Mitochondrien. Und ich finde, der Titel erweckt echte Neugier. Aber lass mich wissen, lass uns wissen, warum ist es so wichtig aus deiner Sicht mehr über die Mitochondrien, auch für die Erwachsenen, die den Biounterricht hinter sich gelassen haben, zu wissen?
Ja, also danke, dass wir da jetzt auch drüber sprechen können. Ich spule jetzt mal so 20 Jahre in meinem Leben zurück. Mir ging es tatsächlich so, wie du es gerade beschrieben hast, Mitochondrien, das war so diese bohnenförmige Struktur in irgendeinem Biobuch, die so unbeweglich in der Zelle klebt und als Zellkraftwerk wohl was macht. That's it. Keine Relevanz für unseren Alltag. Und ich hatte wirklich, ja, die privilegierte Situation, immer mehr auch in meiner Forschung mit den Mitochondrien zu tun zu bekommen. Und war wirklich erstaunt zu sehen, das kann man auch selbst im PubMed sich mal anschauen, dass da über 60 Jahre Hardcore naturwissenschaftlicher Forschung mit den Mitochondrien mittlerweile herausgefunden hat, die machen nicht nur Energie, dieses Adenosintriphosphat, sondern die sind wie Dirigentinnen im Orchester unseres Zellstoffwechsels platziert und können sogar bestimmen, ob Zellen sterben. Also diese berühmte Apoptose, der programmierte Zelltod, kann von denen eingeleitet werden, wenn sie merken, die Zelle funktioniert nicht mehr. Und sie sind auch im Bereich der sogenannten Hallmarks of Aging, also die Kennzeichen des Alterns. Da sind so die großen Steuermechanismen und Signalnetzwerke zusammengefasst, die unseren biologischen Alterungsprozess steuern, sind sie wie Dirigentinnen. Und nicht nur über ihre Funktion Energie für die Proteinfaltung, für die Zwischenzellkommunikation oder ja, für die Vergreisung der Zellen, für die Seneszenz zu liefern, sondern sie sind auch Signalgeber und Signalempfänger. Das heißt, sie bekommen viele Signale aus dem Lebensstil. Muss man sich fast wie so einen Staffellauf vorstellen, wo dann unsere Ernährung, auch der Moment, wo wir uns bewegen, wie Signale bis in die Zellen und bis zu den Mitochondrien kommen und dann auch Reaktionen ausgelöst werden. Also es sind sehr dynamische Zellorgane, die sehr viel bestimmen in unserem Organismus.
Das ist so spannend, weil wir haben es ja ganz anders irgendwann in Bio gelernt. Und jetzt möchte ich ein Beispiel sagen. Ich habe Freitagabend, die Party ist gut, ich rauche, was ich nicht tue, und ich saufe, was ich selten tue, und ich esse den ganzen Abend Chips, was ich nur manchmal tue. Aber ich übertreibe das jetzt an so einem Abend.
Ja,
Dann kommt hier
ja.
irgendwas scheinbar in meinen Mitochondrien an.
Genau.
Da kommt Stress an, oder was ist das, was da ankommt? Ist das?
Ja, es kommt zum Beispiel viel Zucker an. Und wenn jeder Abend dieser Freitagabend ist, auch über einen längeren Zeitraum, und das macht aus den Mitochondrien, die normalerweise auf der Brennstoffebene für ihre Energieproduktion sehr gerne zwischen Fetten und Kohlenhydraten switchen. Das ist diese metabolische Flexibilität, macht aus den Mitochondrien Couch Potatoes. Das heißt, sie gehen dann hauptsächlich auf die schnell verfügbaren Zucker. Mit dem großen Problem, dass die Energieerzeugung, das ist diese berühmte Atmungskette, überlastet wird und dann immer mehr von den reaktiven Sauerstoff- und Stickstoffverbindungen, diese sogenannten Radikale, gebildet werden. Radikale sind erstmal wichtige Signalstoffe, aber wenn sie zu viel sich anhäufen, auch in den Zellen, die zelleigenen Puffersysteme, die nicht mehr abpuffern können, können sie kaputt machen. Die Zelle und auch die Mitochondrien. Und das ist dann tatsächlich eine Folge von diesem Freitagabend, wenn er sehr häufig stattfindet, wo, so wie du es sagst, die Mitochondrien gestresst werden und nicht mehr ihrer Funktion, ihrer Rolle nachkommen können, nämlich bedarfsgerecht Energie produzieren plus als Dirigentin die ganzen, ja, Steuerungs- und Regulationsmechanismen in Schach zu halten, die eben für eine gesunde Zelle, einen gesunden Organismus notwendig sind. Und das ist ein Phänomen, was du dann auch am Samstagmorgen, wenn es jeder Abend oder viele Abende dieser Freitagabend ist, sind das dann auch viele Samstagmorgende, wo du dich schwach, wenig fokussierst, körperlich schwach, energiearm und auf Dauer chronisch erschöpft auch fühlst. Und das sind die Stimmen aus deinem Körper und sehr maßgeblich das Ergebnis der erworbenen mitochondrialen Dysfunktion, so nennt man das, die du über deinen Lebensstil eben anrichtest, im wahrsten Sinne des Wortes.
Nun hört sich so ein Freitagabend ja nach Spaß an, und das soll auch mal sein. Und wir sind hier sicherlich, wir zwei, keine Spaßbremsen und haben auch solche Freitage mal. Jetzt stelle ich mir aber
Natürlich.
vor, genau, jetzt stelle ich mir aber vor, es ist eine Person Mitte 30, will Karriere machen und hat das nicht am Freitagabend, sondern von Montag bis Freitag. Das ist keine Zeit gibt für gutes Essen, keine Zeit, um mal Sport zu machen. Ich rase mit dem Auto von A nach B, bin womöglich auch noch beruflich auf der Straße,
Ja.
habe zu Hause wenig Ruhe, weil die Kinder sind klein, der Schlaf ist gering, oder ich nehme das mit dem Schlaf sowieso nicht so ernst, dass ich noch ein bisschen länger arbeiten kann. Dann ist das doch, wenn man das zusammenfasst, kein Wunder, wenn das alles zu den Mitochondrien, unseren kleinsten Kraftwerken vordringt, dass es einem früher oder später schlecht geht, oder?
Das ist kein Wunder. Und um das deutlich zu machen, habe ich im Buch auch mit meiner Illustratorin, eine begnadete Comiczeichnerin, die Energievampire oder entwickelt. Und chronischer Stress im Schlepptau, die anderen Vampire, die du genannt hast, also schlechtes Essen, keine Bewegung, vielleicht sogar ein Arzneimittelkonsum, das alles in Kombination. Chronischer Stress ist tatsächlich der größte Energievampir. Warum? Weil die Stressreaktion in unserem Organismus mehr Energie braucht. Das heißt, das kommt on top auf unseren Grundumsatz. Und das ist ja Teil des Erfolgsrezepts eigentlich der menschlichen Spezies, eine gute Stressreaktion zu haben, nämlich zu fliehen oder zu kämpfen. Es ist sehr sinnvoll. Es ist das Gegenteil von sinnvoll, wenn es dauerhaft so ist. Und da kann man sich tatsächlich so, das so vorstellen, dass die Mitochondrien unter Volllast laufen. Und das auch eine gewisse Weile auch schaffen. Sie haben Mechanismen, die ich auch beschreibe, auch mit fantastischen Illustrationen klar mache. Sie haben Mechanismen entwickelt, sich zu regenerieren oder die kaputten Mitochondrien auch unschädlich zu machen, zu entsorgen. Das können sie aber nur bis zu einem gewissen Grad. Und wenn diese Regenerationsmechanismen nicht mehr funktionieren oder nicht mehr ausreichen, dann gibt es tatsächlich eine biologische Abnutzung, auch auf der Ebene der Mitochondrien, was dann dazu führt, dass nicht nur dieses Mehr an Energie nicht mehr geliefert und geleistet werden kann, sondern auch die Energie für den normalen Alltag nicht mehr bereitgestellt werden kann. Und das ist dann tatsächlich das Szenario, chronische Erschöpfung, was nicht nur durch chronischen Stress oder durch schlechte Ernährung, fehlende Bewegung, sondern auch durch Nebenwirkungen von Arzneimitteln zum Beispiel stattfinden kann oder durch Virusinfektionen. Also auch bei Long-Covid-Betroffenen, hat man herausgefunden, dass da auch die mitochondriale Dysfunktion mit in diesem Ursachenkomplex eine wichtige Rolle spielt. Und das ist etwas, was dann eben zu dieser Erschöpfungssymptomatik und im schlimmsten Fall auch zum sukzessiven Funktionsverlust der Organe führt, weil in den roten Blutzellen sind keine Mitochondrien, alle anderen Zellen haben Mitochondrien, sind auch in ihrer Funktion auf die Mitochondrien angewiesen. Das heißt, wenn es den Mitochondrien schlecht geht, bauen auch sukzessive die Organfunktionen ab. Und das ist etwas, was natürlich im negativen Kontext, also im Krankheitskontext, im schlimmsten Fall auch eine Rolle spielt. Und es gibt immer mehr Forschung, die auch zeigt, dass gerade die chronischen Erkrankungen immer begleitend auch mit einer mitochondrialen Dysfunktion auftreten. Man weiß noch nicht, was ist Henne, was ist Ei. Das ist auch schwierig herauszufinden. Aber bei neurodegenerativen Erkrankungen, also Demenz, Alzheimer, Parkinson, bei metabolischem Syndrom, Typ-2-Diabetes, ist es beschrieben, dass die mitochondriale Dysfunktion immer eine Begleiterscheinung sind. Und es gibt immer mehr Wissenschaftler, die sogar sagen, es ist die Ursache für einige dieser Erkrankungen und die mitochondriale Fehlfunktion vielleicht sogar ein Frühmarker, wo man, wenn man die Möglichkeit hat, das zu entdecken, sogar vor Auftreten der harten Krankheitssymptome intervenieren könnte, indem man eben die Mitochondrienfunktion aufrechterhält oder verbessert. Und das ist Zukunftsmusik, so weit ist die Forschung noch nicht, aber das ist jetzt gerade so die Aufbruchsstimmung auch in der Mitochondrienforschung. Wir sprechen über 60 Jahre Forschung, 5 Nobelpreise habe ich gezählt, die nur mit den Mitochondrien zu tun haben. Der jüngste von 2019, ein interessanter Sauerstoffsensor, der wichtig für die Sensorik der Mitochondrien ist. Und da wird sich noch einiges tun. Also da können wir uns auf viele Überraschungen noch gefasst machen.
Das klingt, wenn ich nochmal zum Anfang zurückgehe, dass es wirklich ein Graus ist, wenn der Lebensstil so fürchterlich ist Und dass man andersrum sagen kann, dass in den Mitochondrien eine riesengroße Kraft steht. Die Frage, die ich mir stelle, ist, kann der Lebensstil, wenn ich ihn denn positiv wieder beeinflusse, auch dazu führen, dass
Genau.
es den Mitochondrien wieder besser geht?
Ja,
Ja, also
genau.
es ist reversibel und
Es ist reversibel und so wie ich es eingangs gesagt habe, Lebensstil als Wirkstoff zu nutzen. Und es ist auch durch große populationsbasierte Erhebungen bestätigt, dass es einzelne Lebensstilelemente gibt, die die Gesundheitsspanne um viele Jahre auch verlängern können, das Mortalitätsrisiko, also auch die Lebensspanne, deutlich verlängern können. Bislang fehlte immer die biologische Zielgröße, über die plausibel erklärt werden konnte, warum Lebensstil funktioniert. Ich propagiere, dass ein Großteil dieser biologischen Zielgröße eben die Mitochondrien sind. Und man kann sehr gezielt den Lebensstil auch nutzen, die Mitochondrien in ihrer Arbeit zu unterstützen. Also da sind wir wirklich Mitochondrienbeauftragte, sozusagen. Ich spreche auch gerne so von den Mitogotchis. Es gab mal dieses Tamagotchi, was man jeden Tag irgendwie hätscheln und tätscheln musste. Wir sprechen bei den Mitochondrien über 10% unseres Körpergewichtes. Das ist also schon sehr viel, was da an Körpermasse zusammenkommt bei den Mitochondrien. Und wir sind verantwortlich mit unserem Lebensstil dafür, dass es unseren kleinen Helferlein wirklich gut geht. Und die zahlen es uns mit ausreichend Energie und guter Gesundheit wieder zurück. Also ist eine schöne Win-Win-Situation.
Ich denke, bei der Doku, die ich vorhin schon mal erwähnt habe, wo ich nicht alles toll fand, aber die Doku, die auf Netflix läuft von Dan Büttner über die 100-Jährigen, die ja nun bewiesen haben, dass es Longevity gibt und die
Ja.
ein Rezept haben aus natürlichen Lebensmitteln, natürlichen Bewegungen, also nicht der Hochleistungssport und nicht der Druck, sondern und auch nicht die Hochleistungslebensmittel, sondern einfach natürliche Lebensmittel und natürliche Bewegung, Gelassenheit, was ich wunderbar finde, und
Ja.
das, was du eingangs gesagt hast über deine Großmutter, die soziale Eingebundenheit. Also
Genau.
diese vier
Ja.
Parameter werden da sehr hervorgehoben. Und wenn ich dir jetzt so zuhöre, dann möchte ich vermuten, dass die alle eine Auswirkung auf die Mitochondrien haben können oder haben. Was sagst du als aus der Wissenschaft?
Ja, also es gibt da schon harte Daten, nicht nur im Menschen, sondern auch in Modellsystemen. Da muss man auch immer differenzieren, aber sehr viele Hinweise, dass viele Mikronährstoffe tatsächlich an unterschiedlichen Stellen im mitochondrialen Stoffwechsel als Kofaktoren, als Schutzstoffe, als Rostschutzstoffe, also wirklich antioxidativ wirksam ansetzen, viele pflanzliche Inhaltsstoffe, die Mitochondrien unterstützen, auch die Puffersysteme unterstützen, diese Reinigungs- und Regenerierungsprogramme unterstützen. Bewegung macht viel bei den Mitochondrien, setzt zum Beispiel die mitochondriale Biogenese in Gang. Und das ist nichts anderes als eine Vervielfältigung der Mitochondrien. Die merken, oh, die Heike läuft nicht nur einmal im Monat eine kurze Runde, sondern jeden Tag. Das merken die mit der Reaktion, wir müssen mehr Energie produzieren und dafür teilen sie sich. Also da merkt man noch so diesen bakteriellen Ursprung. Sie sind ja ursprünglich als Bakterien so in unsere Zellen gekommen. Und das können sie und können dadurch mehr Energie auch produzieren. Und das ist der Effekt von Bewegung, wo man sich noch so ein bisschen schwer tut, über Forschung, über entsprechende Techniken abzubilden, dass auch Entspannung was Gutes macht bei den Mitochondrien. Aber da gibt es jetzt auch mittlerweile erste Humanstudien sogar, die zeigen, dass die sogenannte Entspannungsreaktion, die man bewusst durch Yoga, durch tiefe Atemtechniken, durch progressive Muskelrelaxation, das ist so das, was ich regelmäßig mache und bei mir gut funktioniert, oder durch Meditation, dass sich da die Biochemie in den Zellen auch ändern lässt durch diese Entspannungstechniken und letztlich auch die Mitochondrien davon profitieren. Um es einfach zu sagen, sie haben dann Ruhe, sich auch mal zu regenerieren. Das ist wie bei einem Kraftwerk, was nur unter Volldampf steht. Da können Inspektionen nicht stattfinden. Und übertragen auf die Mitochondrien setzt eben diese Entspannungsreaktion Zeiträume frei, wo auch diese Regenerierungsprozesse stattfinden können, die im Übrigen auch in Tiefschlafphasen stattfinden. Also das hat man auch schon herausgefunden, dass da nicht nur im Gehirn so ein Vollwaschgang dann stattfindet, sondern in allen Körperzellen auch die Mitochondrien dann von diesen ausgiebigen Tiefschlafphasen profitieren und sie eben Zeit haben, die Regeneration auch umzusetzen. Also Lebensstil wirkt und das ist meine Hypothese, da bin ich nicht alleine. Es gibt eine riesen weltweite Community an Mitochondrienforschern, die sagen, ein Großteil der Wirkung von Lebensstil wird tatsächlich vermittelt auch durch die Wirkung über die Mitochondrien.
Ja, ich habe noch zwei Fragen. Und das eine ist, ich frage mal für eine Freundin, die ist genauso alt wie ich, ganz ähnlicher Lebensstil. Du ahnst, um wen es geht. Also, es geht natürlich um mich. Ich frage mal
Ja.
was Persönliches. Und dann habe ich vergessen, eine Frage, die ich einem Teilnehmer im Kurs versprochen habe, dir zu stellen. Ich muss noch einmal gleich zurück
Okay.
zu den Nahrungsergänzungsmitteln. Aber ich frage jetzt einmal noch zu diesem Thema der Mitochondrien und vor allen Dingen dem Älterwerden. Ich nehme es wahr, dass mein Körper mehr und mehr die Regeneration einfordert, um am Tage die Leistung zu bringen, die ich gewohnt bin.
Ja.
Und meine Frage an dich ist jetzt, ist das tatsächlich auch ein Altersthema, also dass der Körper tatsächlich mehr Ruhe, mehr Schlaf braucht? Oder ist das nur ein Phänomen, was ich wahrnehme? Was denkst du dazu?
Nee, ich kenne das von einem Freund von mir, der genauso alt ist wie ich. Und
Gleicher Lebensstil.
ja, also es ist. Genau, es ist so, also das wäre jetzt nochmal ein Podcast-Thema, aber jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel, wo vielleicht jeder schon mal von dem Coenzym Q10 gehört hat. Das ist ein ganz wichtiger Kofaktor in der Atmungskette, das ist im Prinzip der Kraftwerksblock in den Mitochondrien, wo die Adenosin, das ATP auch entsteht, die biologische Energie, die dann auch genutzt werden kann von den Zellen. Und da hat das Coenzym Q10 eine ganz, ganz wichtige Rolle. Das ist kein Vitamin, sondern das kann der Körper herstellen. Und da weiß man, dass so roundabout im Alter 25, 30, vielleicht sogar ein bisschen eher, sukzessive die Syntheseleistung fürs Coenzym Q10 abnimmt. Und das ist jetzt so ein ganz einfacher Hinweis darauf, dass eben der alternde Organismus, dadurch, dass auch die Syntheseleistung einiger Komponenten, die für die Energieerzeugung ganz wichtig sind, abnimmt, unter den, ja, ich möchte nicht sagen Symptomen, aber Erscheinungen, Alterserscheinungen, dann leidet oder damit konfrontiert wird, die deine Freundin und mein Freund eben auch berichten. Und das ist bekannt und es gibt noch viele andere Beispiele, diese sogenannten Hallmarks of Aging, die ich genannt habe. Da sind zum Beispiel auch, da ist die gesamte Nährstoffsensorik, also auch die Insulinrezeptoren zum Beispiel, auch viele andere stoffwechselaktive Hormone, die da eine Rolle spielen, wo eben die Syntheseleistung und die Rezeptivität ganzer Systeme sukzessive abnehmen, wo wir es aber auch in der Hand haben. Deshalb Gesundheit kein Zufall. Sehr früh, Aber es funktioniert auch, wenn man Mitte 50 ist oder schon 60, über einen entsprechenden Lebensstil diese Kurve des biologischen Alterns auch abzuflachen. Und da schafft man viel über den Lebensstil. Ich supplementiere auch mit Coenzym Q10. Das ist so eins meiner Supplemente, weil ich eben weiß, dass das bei meinem Freund auch schon abnimmt. Und ich denke, na, dann ist es bei mir wahrscheinlich nicht anders.
Dann gebe ich das mal an meine Freundin weiter und gebe ihr diesen
Ja,
Tipp auch.
schöne Grüße, Heike. Ja.
Danke, werde ich hier ausrichten. Ich vermute, dein Buch ist ja schon, also es kann schon vorbestellt werden. Es wird am
Genau.
1.6. erscheinen. Ich vermute, in
Ja.
diesem Buch ist noch einiges mehr zu finden. Ich bin also wirklich einem Teilnehmer im Kurs eine Frage an dich noch schuldig. Und dann würde ich zum Fazit dieses wahnsinnig inspirierenden Podcasts heute kommen und ich sehr, sehr viel selber gelernt habe. Eines konnte ich nämlich nicht beantworten. Und zwar, er sagte oder fragte mich, Kurkumin, also Kurkuma besser gesagt, als solches kennen wir das ja aus dem Handel, hat ja
Ja.
ein, ist eine dieser Säue, würde ich sagen, die durchs Dorf getrieben worden ist in der letzten Zeit. Und Kurkuma soll ja magische Kräfte haben, von der gelben Milch bis hin zu antientzündlicher Ernährung. Wir finden
Goldene Milch sogar, die
goldene
goldene
Milch, Verzeihung,
Milch.
genau, nicht die
Ja.
gelbe, sondern die goldene Milch. Also wir haben
Genau.
in ganz vielen Situationen mit Kurkuma zu tun gehabt. Es gibt das als Tee, Zusatz und so weiter. Was sagst du dazu? Kurkuma ja, nein. In welcher Dosis? Wie sollen wir es nehmen?
Ja, also es ist so, dass Kurkuma so aus der aus dem asiatischen Kulturkreis wird ja so als gelber Ingwer auch bezeichnet. Erstmal in die Küche und mittlerweile auch verstärkt in diese Lifestyle, Biohacking und Supplementbereiche Einzug erhalten hat. Und was in Kurkuma wohl die ernährungsphysiologisch wichtigen Komponenten sind, das sind die Curcuminoide. Also das Kurkumin ist so das Hauptingredient. Und du hattest mich ja vorgewarnt, dass die Frage kommt, nochmal geschaut. Es gibt schon auch in klinischen Studien Hinweise, dass gerade bei Kniearthrose oder bei entzündlichen Gelenksproblemen, Kurkuma, Kurkumin, was machen soll. Es gibt allerdings ein großes Problem, weil um in so ein Gelenk reinzukommen oder in den Körper reinzukommen, gibt es eben die Darmbarriere. Und da kommen die Kurkuminoide sehr, sehr schwer nur durch. Das heißt, die sogenannte Bioverfügbarkeit, also Prozent von dem, was ich schlucke, kommt tatsächlich sehr, sehr wenig im System an. Das ist in aller Regel ein sehr sinnvoller Schutzmechanismus, den unser Organismus entwickelt hat, diese Barriere zu machen, damit nicht zu viel oder zum Teil gar nichts von dem, was wir so schlucken, bewusst oder unbewusst ins System kommen. Das versucht man im Supplementbereich durch innovative Formulierungen. Also das sind so Liposomen, Mizellen, irgendwelche Zusatzstoffe, die dazu beitragen, dass mehr Curcuminoide ins System kommen oder durch den Zusatz von Piperin. Das ist etwas, was aus dem Pfeffer kommt und dazu führt, dass die Barriere durchlässiger wird für Curcuminoide, für Curcumin. Versucht man das verfahrenstechnisch im Supplementbereich aufzufangen und die Bioverfügbarkeit deutlich zu erhöhen. Und jetzt komme ich zu deiner Frage, wie sieht es mit der Dosis aus? Das ist ein sehr, sehr kritischer Bereich und zwar deshalb, weil Kurkumin auch eine Arzneimittelmonographie hat und da eben eine entsprechende Menge auch festgelegt ist, die pharmakologisch wirksam ist. Und die natürlich im Nahrungsergänzungsmittelsektor, wie wir es eingangs festgestellt haben, nicht erreicht werden darf. Das heißt, ich kann jetzt für Indikationen natürlich keine Auskunft geben, weil eine gesundheitliche Aussage regulatorisch ist sowieso nicht möglich. Die gibt es für Kurkuma oder Kurkumin nicht. Das ist obsolet. Da darf man nichts zu sagen. Erfahrungsmedizinisch auf die wissenschaftliche Evidenz würde ich mich maximal dazu bewegen lassen, zu sagen, wenn man Knieschmerzen hat, es vielleicht entzündlich ist, kann man das mal ausprobieren. Aber wirklich sehr genau aufpassen, in welcher Formulierung dieses Produkt tatsächlich da ist. Weil je nachdem, wie das verfahrenstechnisch aufgebaut ist, kann die Dosis, die im Körper ankommt, tatsächlich schon in pharmakologische Bereiche kommen. Und da gibt es auch eine ganz wichtige Expertengruppe, die sich genau mit diesem Thema seit vielen Jahren beschäftigt. Das letzte Statement ist jetzt aber auch schon 5 Jahre alt und die wissen noch nicht genau, wie sie mit diesen Kurkuma-Produkten umgehen, auch im Sicherheitskontext umgehen, die bewusst so formuliert sind, dass die Bioverfügbarkeit um Faktor 10, 100 oder sogar über 1000 erhöht wird. Das ist ein sehr, sehr kritischer Bereich. Und ich persönlich würde da tatsächlich die Finger von lassen. Aber du stehst da im Wort. Also wenn es da tatsächlich um Knieprobleme oder Gelenkprobleme geht, kann man das mal ausprobieren. Aber da wirklich, da würde ich tatsächlich eher auf Produkte dann gehen, die wenig Piperin, also nicht mehr als 2 Milligramm in einer Tagesdosis dann auch enthalten und ansonsten nichts verfahrenstechnisch dann machen, weil das wäre mir dann tatsächlich zu heiß.
Herzlichen Dank für diese Ausführung, lieber Stefan, weil es ging tatsächlich da als um das Würzmittel Kurkumin, was ich zum Curry oder so dazu
Ja,
tue. Und das sind ja noch mal ganz andere Dosen und
das ist völlig okay und ich liebe das. Also ich arbeite sehr gerne mit Kurkuma, nur wenn es tatsächlich so eine Anwendung mit einer Indikation ist, gibt es keine Aussagen von mir und auf die Wissenschaft geguckt, maximal eine Tendenz, dass da Evidenz sein könnte, wenn es im entzündlichen Gelenkkontext angewendet wird, aber da tatsächlich auf die ja verfahrenstechnisch nicht zu stark veränderten Formulierungen dann gehen.
Genau, und ich habe es abgekürzt, sagte ich, es gibt einen großen Unterschied zwischen medizinisch wirksamen Kurkuma
Ja,
und dem
genau.
Lebensmittel und dem Zusatz, was ich an ein
Ja.
leckeres Essen tue.
Ja, so ist es.
Stefan, ich würde gerne mit dir noch Fake News und in die Zukunft schauen. Wir haben heute einen
Ja.
wunderbaren Podcast gehabt und manche Zuhörerinnen und Zuhörer haben vielleicht zwischendurch mal abgeschaltet und wieder eingeschaltet. Manche haben die ganze Zeit gelauscht. Ich möchte mit dir allerdings auch über Fake News sprechen. Und gerade in unser beider liebgewonnenem Thema Longevity ist es ja so, dass da ganz viele Fake News in der Welt sind. Wenn du eine
Ja.
Fake News aus der Welt schaffen könntest, welche ist das?
Also die eine, wo sich, denke ich, auch alle einig sind, dass das Fake News sind, dass es das eine Molekül oder diese eine Substanz geben wird, die den biologischen Alterungsprozess abschalten wird. Die gibt es aktuell nicht. Und ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster, die wird es auch nie geben. Also das ist etwas, das wird immer mal wieder behauptet. Natürlich auch stark kommerziell getrieben. Und das ist eindeutig fake, aktuell fake. Und wie gesagt, auch in die Zukunft geguckt, wird das fake bleiben.
Wenn wir in die Zukunft schauen und du hättest drei Wünsche frei rund um Longevity, welche sind das?
Erstmal auf den aktuellen Hype geguckt, dass auch der kommerzielle Bereich deutlich seriöser wird, den Brückenschlag zur wissenschaftlichen Evidenz auch schafft. Das wäre so ein Wunsch. den ich hätte. Grundsätzlich das Thema Longevity, ja, vom Kopf wieder auf die Füße stellen, dass es nicht dieser Anti-Aging-Hype bleibt, sondern ein Pro-Health, eine Pro-Health-Massenbewegung wird, auch eine gewisse Demokratisierung auch stattfindet. Das würde ich mir wünschen, dass das nicht so in diesen schillernden, teuren Spas und Kliniken bleibt, sondern auch das viele Positive, was es da gibt, wirklich in die Breite der Bevölkerung, in die Sel Gesellschaft nutzbringend kommt. Tja, und der dritte Wunsch wäre, dass die heimlichen Heldinnen nicht nur mit meinem Buch auf die Bühne kommen, sondern tatsächlich eine große Relevanz für viele, viele Menschen bekommen, nämlich mit der Intention, mehr Selbstverantwortung auch für die Gesundheit übernehmen zu können. Und das soll jetzt nicht platt nur Selbstverantwortung sein. Es müssen sich natürlich auch in den Verhältnissen viele Sachen ändern. Aber es hilft vielleicht, ja, sich verantwortlich zu fühlen für die Mitochondrien, für die eigenen kleinen Helferlein, über mein Buch eine sehr persönliche Beziehung zu denen auch aufbauen zu können, in diese Selbstverantwortung besser reinzukommen. Und das wäre so mein Wunsch, dass so die Mitochondrien in ihrer sehr relevanten Rolle besser erkannt werden und auch mithelfen, so die Verantwortung für die Helferlein zu übernehmen und, wie ich es gesagt habe, auch mit besserer Gesundheit und mehr Energie, die das dann zurückzahlen können.
Mir hast du auf jeden Fall sehr viel Neugier in mir entfacht, weil ich jetzt noch mal ganz anders darüber nachdenke, wenn ich etwas im Lebensstil sehr gut mache, dass es die kleinen Knötchen in, oder Knöllchen in meinen Zellen, die ich aus dem Biounterricht habe, du sagtest gerade eine persönliche Beziehung, ich habe sie jetzt förmlich
Ja.
vor mir. Und wenn ich mir vorstelle, sie machen ein Zehntel meines Gewichtes aus, dann haben die
Ja.
richtig Einfluss auf das, wie ich mich fühle. Und
Absolut.
ein Fan deines Buches hast du auf jeden Fall und der sitzt jetzt
Ja.
gerade genau
Ja.
vor dir.
Dankeschön, Heike.
Sehr, sehr gerne. Ich.
Ich kann es vielleicht sogar abschließen. Das ist so sogar in den Buchdeckel gedruckt. In meinem Buch, kleiner Spoiler, Gesundheit ist trainierbar, weil Mitochondrien trainierbar sind. Und das ist genauso diese Dynamik und diese Interaktion, auch die große Chance, die wir haben, proaktiv und vermittelt über die Mitochondrienfitness auch was Gutes für unsere Gesundheit zu tun.
Das war ein wunderbares Schlusswort, lieber Stefan. Wir haben es in unseren eigenen Händen und Füßen und in den Zellen. Ich danke dir sehr für diese ganzen Rundum-Infos, die man ansonsten nur sehr, sehr schwer kriegt, hinter die Kulissen zu schauen. Nicht nur der vielen Nahrungsergänzungsmittel, sondern auch hinter die Kulissen unserer kleinen Zellen und zu wissen, was da los ist. Und wie wir es eigentlich beeinflussen können. Herzlichen Dank für die vielen, vielen Infos. Merci.
Ich habe zu danken. Danke, Heike.